Nun, Hormone, nun, also Hormone, sind Hormone nun gut oder schlecht für den Mann? Dass sie Hormone brauchen, ist jetzt logisch, das wissen Sie. Hier geht es in erster Linie, ist das Testosteron halt ein Thema für uns oder ist das kein Thema? Um ein bisschen Ihnen das zu verbildlichen, wie das halt beim Kind ist, sehen wir, dass zur Geburt es einen gewissen Testosteron-Peak gibt, das ist diese Kurve. Ich wurde von einer Kollegin gefragt, ist denn das FSH und das LH, also die hypophysären Hormone, nicht auch, spielt das nicht auch eine Relevanz beim Mann? Natürlich, das ist besonders wichtig, weil so wie bei der Frau liefert es uns eine Information über die testikuläre Funktion. Also ein hohes FSH widerspiegelt die Spermiogenese, eine beeinträchtigte Spermiogenese, und das LH korreliert mit dem Testosteron. Also Sie sehen, bei der Geburt kommt es zu einem Peak von Testosteron, dann ist ein sogenannter präpartaler, also eine Mini-Pubertät nennen wir das, dann fällt das Testosteron ab und mit der Pubertät beginnen dann die Testosteronspiegel anzuziehen. Gleichzeitig kommt es auch zur Veränderung des Hodenwachstums und damit natürlich auch des Prostatawachstums. Das heißt, das Testosteron ist für uns, für physiologische normale Funktion des Mannes, ein zentrales Hormon und ganz wichtig. Das möchte ich jetzt überspringen. Was es nur zeigen soll, ist, Sie sehen, auch das wurde ich gefragt, das ist die Samenzelle, die mehr oder weniger eine atomare Verbindung mit der Sertoli, also eine Ernährungszelle hat. Und darum tun wir uns da so schwer. Da außen liegen die Leydigzellen, die für die Testosteronproduktion relevant sind. Und hier innen sind die Ernährungszellen für die Samenzellen und wir können diese, wie gesagt, effizient zerstören. Das ist die Strahlentherapie. Behandeln tun wir es extrem schwer und da laufen beginnend wieder mehrere Untersuchungen, aber relativ wenige Studien dazu. Das möchte ich nur überspringen. Auch das ist die Entwicklung der Prostata aus der Harnröhre, wo wir durch die Definition des chromosomalen Geschlechtes letztendlich sich ein gonadales Geschlecht durch die Androgene entwickeln und dann daraus entstehen das anatomische Geschlecht. Also es ist eine stufenförmige Entwicklung dieser gesamten sekundären Geschlechtsorgane und letztendlich auch der sekundären Geschlechtsmerkmale. Das überspringe ich. Was ein Thema ist, ist eben das Thema Testosteron. Und auch das ist bitte eine total einfache Folie mehr, aber damit sehen Sie schon den Großteil, auch worüber wir heutzutage diskutieren. Die Sorge ist, die Männer nehmen Testosteron oder haben Testosteron und deshalb kriegen sie auch alle ein Prostatakarzinom. Das ist ja die Sorge, die wir haben. Das heißt, Testosteron ist hoch, hohes Risiko Prostatakarzinom. Das würde ja irgendwie zusammenpassen mit dem, was wir uns vorstellen. Wenn Sie sich diese Grafik und diese Folie anschauen, so sehen Sie, dass das Testosteron im Alterungsprozess abnimmt, aber sowohl das Prostatawachstum als auch die Inzidenz des Prostatakarzinoms zunimmt. Also es ist nicht eine parallel verlaufende Entwicklung, sondern eine inverse Entwicklung. Sprich, je niedriger die Testosteronwerte, wahrscheinlich desto höher das Risiko, ein Prostatakarzinom zu bekommen, als je höher. Der Umkehrschluss zu sagen, gut, wir geben jedem Mann jetzt Testosteron, damit beugen wir ein Prostatakarzinom vor, das dürfen Sie bitte nicht machen. Aber die Diskussion, hohes Testosteron stellt ein hohes Risiko dar für ein Prostatakarzinom, die ist obsolet, diese Diskussion ist vom Tisch. Wir wissen, dass das Prostatakarzinom-Risiko eher mit einem niedrigen Testosteron assoziiert ist. Nun, dass das Testosteron ein zentrales Hormon für den Mann ist, soll nur das widerspiegeln. Es gibt beinahe keinen physiologischen Mechanismus im Körper, wo das nicht einsetzt. Das ist ganz wichtig. Warum fangen junge Männer in der Pubertät, kriegt das so seinen eigenen Geruch. Wie funktioniert das? Haben Sie irgendwelche Frau Kids-Dermatologen unter Ihnen? Weil die dürfen nicht antworten, weil die wissen das sicher. Aber dieser Schweißgeruch, woher kommt der Schweißgeruch? Der Schweißgeruch kommt daher, dass das Testosteron in den Schweißdrüsen durch die Bakterien einfach verstoffwechselt wird. Und dafür hat jeder von uns einen eigenen Geruch. Und es sind so banale Dinge, die es einfach spannend machen, an denen wir arbeiten können, wo man, finde ich, sehr viel Information herausholen kann. Also das Testosteron ist ein ubiquitär im Körper vorkommendes Hormon, das letztendlich in vielen Bereichen Muskel, Blutbild, Leberstoffwechsel, Samenzellbildung, alles Mögliche eine wesentliche Rolle spielt. Wie häufig sind nun Hormonmangelerkrankungen? Und hier sehen Sie auch die dazu derzeit gültigen Normwerte. Je jünger der Mann, desto seltener. Je älter wir werden, desto häufiger ist das Risiko. Das heißt, Sie haben beim über 80-Jährigen ein knapp 50-prozentiges Risiko eines Hormonmangels. Nur der über 80-jährige Mann ist ein bereits besonders gesunder alter Mann. Weil die durchschnittliche Lebenserwartung des Mannes derzeit 78 circa ist. Das heißt, hier reden wir von Männern, die bereits gesünder sind, als es die Normalpopulation ist. Aber mit dem Alterungsprozess steigt die Inzidenz des mangelnden Testosteronmangels beim Mann. Das hat viele Ursachen. Das möchte ich überspringen. Was ganz wichtig ist, die Unterscheidung, nur dass Sie es einmal sehen, es gibt einen sogenannten primären Hypogonadismus, einen sekundären und einen tertiären. Dieser primäre heißt, die Hodenfunktion ist eingeschränkt und ist dadurch definiert, dass er hypergonadotrop, sprich die Hypophyse, versucht, die Insuffizienz des Hodens zu kompensieren und schüttet immer mehr Hormon aus. Wenn Sie das kontrollieren, dann finden Sie ein hohes FSH, ein normales oder etwas erhöhtes LH, aber ein erniedrigtes Testosteron. Das ist der primäre testikuläre Insuffizienz, Hypogonadismus. Der sekundäre und tertiäre ist dadurch gekennzeichnet, dass entweder vom Hypothalamus oder der Hypophyse ausgehend die Stimulation an den Hoden nicht entsprechend kommt und der Hoden nicht entsprechend darauf reagieren kann. Sprich, das Testosteron ist niedrig, aber auch FSH und LH sind niedrig. Das erfordert eine ganz andere Therapie als diese Form. Und zumindest diese beiden Formen gilt es zu unterscheiden. Wenn wir jetzt nur den Alterungsprozess nehmen, und das ist die Schwierigkeit dabei, beim Alterungsprozess ist es nicht nur ein primärer, nicht nur ein sekundärer, sondern es ist eine Mischform aus beiden. Und deshalb tun wir uns auch so schwer, um immer klar zu sagen, es ist nur eine testikuläre Insuffizienz oder es ist nur eine hypophysäre Störung. Nein, es ist eine Mischform im Alterungsprozess von beiden Veränderungen. Die Guidelines, ich glaube aufgrund der Zeitgründe, ich möchte jetzt nicht drüber rennen über die Folien, es gibt viel Datenmaterial, Sie können das, wenn Sie das wollen, aus dem Internet runterlesen. Also bevor ich jetzt da die Zeit sprenge, würde ich gerne auf die Sachen, die mir wirklich wichtig und relevant erscheinen, hingehen. Eines davon ist, wenn Sie Testosteron bestimmen, was bestimmen Sie? Weil wir können bestimmen das Testosteron, wir können im Labor das freie Testosteron bestimmen, wir können das errechnete biologisch aktive Testosteron bestimmen lassen. Wie hoch sind die Serumwerte im Vergleich zu den testikulären Werten von Testosteron? Also wie hoch, glauben Sie, ist mein Serumwert verglichen, wenn Sie mir jetzt aus dem Hoden Blut abnehmen würden? Wie hoch schätzen Sie, dass welche Zahl, welcher Faktor ist da ein Unterschied? Ist das 1:1? Ist das testikulär viel niedriger und im Serum viel höher? Oder im Test ist viel höher als im Serum? Was glauben Sie da? Haben Sie irgendwelche Vorstellungen dazu? Test ist höher, genau. Die testikuläre Hormonkonzentration von Testosteron ist circa um das 100- bis 120-fache höher, als das, was Sie im Serum messen. Das heißt, das, was wir im Serum messen, sind nur Surrogatparameter, aber sie widerspiegeln nicht das, was wir testikulär an Testosteron haben. Darum sind diese Daten informativ. Also, das Gesamt- oder Testosteron zu bestimmen, geht im Labor gut. Das freie, bestimmte Testosteron in der freien Wildbahn lassen Sie es. Es liefert Ihnen nur falsche Werte, weil die Methodik eine extrem komplexe wäre, die nur in klinischen Studien angewandt wird. Sie können aber auch das biologisch aktive Testosteron berechnen. Da gibt es ein Rechenmodul, das man Ihnen zur Verfügung stellen kann, wo man aus dem Humanalbuminspiegel, aus dem Sexualhormonbindenden Globulin und aus dem Testosteron sich den biologisch aktiven Teil, weil nicht alles vom Testosteron schwimmt im Blut herum und wirkt zu 100%, sondern maximal 1,2-2% von diesem Gesamttestosteron, das wir zur Verfügung haben, ist auch biologisch aktiv in mir. Und das versuchen wir herauszufiltern. Darüber möchte ich jetzt drüber gehen. Es gibt viele Indikationen zur Testosterontherapie. Immer daran denken, wenn ich eine Therapie zuführe, was hat es für Konsequenzen? Und das ist gerade beim jungen Mann mit der verzögerten Pubertät zum Beispiel oder beim jungen Mann, wir haben gesehen, bei der Erektionsstörung können wir Hormone geben, auch beim Kinderwunsch kann man sich das überleben, Hormone zu geben. Nur wenn ich Testosteron von außen zuführe, dann sagt der Hoden, danke, brauche ich nichts mehr arbeiten, das heißt, die Spermiogenese geht hinunter. Für den kaukasischen Mann ist die Testosteronzufuhr eine beinahe hundertprozentige kontrazeptive Wirkung. Das funktioniert beim Asiaten nicht, darum haben sich die Kontrazeptive auf Testosteronbasis bis dato nicht durchgesetzt, aber daran wird relativ intensiv geforscht. Darum, man muss vorsichtig sein, jungen Männern Testosteron zu geben, kann eine Indikation sein, ja, aber überlegt, ob der Kinderwunsch ein Thema ist, solange Kinderwunsch besteht, keine Testosterontherapie beim jungen Mann. Kontraindikationen sehen Sie auch unten angeführt, auf die möchte ich nicht im Detail jetzt eingehen. Sie müssen entschuldigen, wenn ich da jetzt durchlaufe über diese Folien. Es gibt zahlreiche Präparate in Österreich zugelassen zur Testosterontherapie. Es sind 3 Präparate, etwas zum Schmieren, etwas zum Schlucken oder eine Injektionstherapie. Zu schmieren und zu schlucken wiederum sind kurzwirksame Präparate, die Sie in der initialen Phase nehmen sollten für die ersten 3 Monate. hat der Patient nach 3 Monaten eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität und seines allgemeinen Wohlbefindens, dann ist die Indikation gegeben, Depotpräparate zu setzen. Und das sollte man dann auch machen, das ist dann das zu initiierende Testosteron, das appliziert werden kann. Aber auch da immer wieder die Informationen, die gegeben werden können. Na, das Testosteron hat dann jetzt nur Auswirkungen auf Sexualität oder hat es auch andere Auswirkungen? Und da ist gerade das metabolische Syndrom derzeit, das sind Sachen, die derzeit für uns aktuell und interessant sind. Man geht davon aus, dass wir das metabolische Syndrom damit besser beeinflussen können, dass wir letztendlich den Zuckerstoffwechsel besser beeinflussen können. Es gibt Daten zur Osteoporose, es gibt schlechte Daten zur Demenz, es gibt ganz gute Daten zur Stimmungsbehandlung, Depressionsbehandlung. Also das ist nicht etwas, wir sagen, wir haben schlechteres Testosteron, wir drehen es um und es wird alles super. Nein, so ist es nicht, aber es gibt interessante Daten, das sind ganz rezente, zum Beispiel zum Thema metabolisches Syndrom und Adipositas, aber da gibt es eine Vielzahl, das ist Diabetes, wo sich das HbA1c verändert. Wiewohl man dazu sagen muss, mit den Diabetologen, mit denen man spricht, und wir haben das selber bei uns auch probiert, auch im Kitzinger Krankenhaus damals, also wir haben es nie geschafft, ein HbA1c von 9 durch eine Testosterontherapie auf ein HbA1c von 6 zu senken. Also, aber diese Publikationen sind da, ich kann es nur weitergeben. Ein zentrales Thema, und das ist vielleicht, sind einige Internisten unter Ihnen, es ist heuer im vergangenen Herbst, ist interessant, initial für uns erschreckend, der Publikation gekommen, dass Testosterontherapie zu einem höheren Risiko an kardialen Ereignissen führt. Das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen, muss man ganz offen sagen. Diese Studie ist, also da gab es dann plötzlich eine weltweite Gruppe, die sich gebildet hat. Ich bin ein Gruppenmitglied davon geworden. Wir haben an das JAMA geschrieben, dass man die Publikation aus verschiedenen Gründen zurücknimmt. Es ist sehr viel interessante Korrespondenz gekommen. Es gibt jetzt, und ich habe sie dann ganz aktuell, das werden wahrscheinlich die Urologen auch noch nicht kennen, was sie hier sehen. Also die Stellungnahme der Publikation war, Männer, die Testosterontherapie bekommen, haben ein höheres Risiko eines kardiovaskulären Ereignisses. Das war die Aussage dieser Publikation. Ins Detail, warum das nicht so ist, möchte ich nicht gehen. Das ist jetzt die aktuelle Stellungnahme der EMA, die vom Oktober, also 10. Oktober 2014, also knapp 14 Tage alt. Sie können es nachlesen auf der Homepage, also ich kann Ihnen das auch schicken, wenn Sie es wollen. Es gibt keinen Anhalt nach der derzeitigen wissenschaftlichen Lage, dass die Testosterontherapie zu einem höheren kardialen Ereignungsrisiko führt. Ob da ein Fluss ist, was die Zukunft bringt, das weiß ich nicht. Aber nach der derzeitigen Datenlage brauchen Sie diesbezüglich keine Sorge haben. Darum möchte ich das noch einmal bringen und diese war mir wichtig, Ihnen diese Publikation darzustellen. Nun, das ist etwas, was man sich natürlich schon auf den Augen zergehen, auf den Mund zergehen lassen muss. Und zwar, das waren Daten aus Großbritannien 2013 veröffentlicht, wo man geschaut hat, wie viel Testosterontherapie ist im Zeitraum von 2001 bis 2010 verschrieben worden. Und Sie brauchen sich nur diese Zahlen anschauen. Anzahl der Verschreibungen um 90% gestiegen. 90%. Eine Kosten-Eskalation, entschuldigen Sie. Das war urologischer Freud. Bitte um Entschuldigung. Ich habe noch was anderes auch im Kopf, aber das ist mir jetzt gerade irgendwie eingefallen. Kosten-Eskalation für das Gesundheitssystem von Großbritannien 270%. Also überlegen Sie sich die Diskussionen, die wir hier führen würden in Österreich, wenn wir Steigerungsraten um 270% haben. Dann ist es nicht mehr finanzierbar. Nur, man muss ganz klar sagen, dass die Anzahl jener Männer mit einem Hypogonadismus konstant bleibt. Das ist immer die Zahl, die wir haben. Das heißt, hier wird Lifestyle betrieben. Und das ist ganz strikt zu trennen von dem, was wir bei medizinischer Indikation gegeben sind, die Mangel mit Symptomen. Das sind Männer, die das brauchen. Aber es hat nichts mit Lifestyle-Medikation zu tun. Und wenn Sie sich, und das war auch dann die Stellungnahme, dass offensichtlich hier Männer eine Testosterontherapie brauchen, die weder einen klar etablierten Hypogonadismus haben, noch eine Indikation dafür gegeben haben. Das muss man ganz kritisch hinterfragen und das ist natürlich nicht das, womit wir uns beschäftigen wollen. Das Thema Prostatakarzinom, das ist keine Folie, die Sie sich jetzt anschauen wollen, ist zigfach diskutiert worden. Wahrscheinlich spielt das den geringsten Anteil des Testosterons. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, das ist aus unserer Arbeitsgruppe eine Publikation, also es sind viele, viele Faktoren. Was das Prostatakarzinom genial macht, ist, wir nehmen was weg und das Prostatakarzinom sagt, es ist mir ehrlich gesagt wurscht, ob du das wegnimmst, weil in ein paar Jahren lerne ich ohne dem genauso auszukommen und ernähre mich weiterhin. Das Testosteron spielt eine Rolle, ja, aber das Prostatakarzinom kann sich sehr gut selber ernähren ohne diese Therapie. Das sind relativ alte, das hat ein Herr Brehn 1999 das erste Mal gebracht, dass er gesagt hat, wenn wir Androgene wegnehmen, das ist eine klassische Therapie, wie die wir mehr oder weniger seit 1950 machen, das war der Nobelpreis damals, glaube ich, 63 dafür, für die Hormonblockade beim Prostatakarzinom, tun wir da was Gutes. Wir schaffen schon, Zellen in die Apoptose zu führen, aber ich schaffe einen Selektionsdruck. Gewisse Zellen überleben mir, die wahrscheinlich onkogenempfindlicher sind. Es entwickeln sich androgenresistente und was wir heutzutage vielerorts haben, sind die kastrationsresistenten Prostatakarzinome, wo wir zwar niedrige Testosteronspiegel haben, aber das Prostatakarzinom trotzdem wächst. Da haben wir viel dazugelernt in den letzten 15 Jahren und darum ist auch das Thema von Oberst Lunacek zum Thema Diagnostik des Prostatakarzinoms für uns natürlich ein ganz relevantes geworden und wichtiges. Das möchte ich überspringen, weil das nicht so wichtig ist. Ich möchte Ihnen nur ein paar Zahlen, also nur die unteren sagen, je höher Androgene, das sind große Untersuchungen aus den Vereinigten Staaten, desto geringer das Prostatakarzinomrisiko. Es gibt aber auch keinen Anhalt, wenn Sie es hier anschauen, da oben steht Testosteron und die anderen Androgene. Wenn Sie auf dieser Seite, also auf der rechten Seite stehen würden, dann wäre das Risiko deutlich erhöht. Wären Sie auf der linken Seite, dann wäre das Risiko deutlich erniedrigt. Nein, es gibt überhaupt keinen Anhalt, dass eine direkte Korrelation der Androgenspiegel mit dem Karzinomrisiko besteht. Also diesbezüglich muss man keine bis wenig Sorge haben. Da sind die aufgeführten Nebenwirkungen der Testosterontherapie. Was natürlich schon stattfindet, ist, dass mehr Männer mit einem Hypogonadismus aufgrund des niedrigen PSA-Wertes gestanzt werden, wenn sie Testosteron therapiert werden. Und die Prostatakarzinome, das sieht man hier sehr schön, es ändert sich gar nichts. Also es gibt keinen Anhalt, dass Männer ein höheres Risiko haben, die eine Testosterontherapie bekommen haben, ein Prostatakarzinom zu entwickeln. Auch das möchte ich aus Zeitgründen überspringen. Vergleicht man, viele von Ihnen werden PSA-Werte in den Ordinationen bestimmen und da sieht man Werte, ändert sich durch eine Testosterontherapie, die über den Langzeitverlauf, also nicht 3 Monate und sowas, sondern wenn, dann ist ja das Ziel die Langzeittherapie, Testosterontherapie über 12 bis 36 Monate, Auswirkungen auf den PSA-Wert keine. Prostatavolumen, ja, es nimmt ein bisschen zu in den sogenannten physiologischen altersentsprechenden Bereich. Änderung der Harnflussrate nicht wirklich. Also es ist eine Therapie, die bei gegebener, sinnvoller Indikation sicher ist und wo Sie in der Regel keine Sorge haben müssen. Und es gibt große Untersuchungen, das ist eine dieser Meta-Analysen, es gibt noch eine zweite dazu, die ganz rezent rausgekommen sind, wo ganz klar gesagt wird, dass es keinen Anteil und kein erhöhtes Risiko des Prostatawachstums und auch des Prostatakarzinoms besteht. Das sind sichere Therapieformen, die Sie einsetzen können. Die Spermiogenese, das habe ich Ihnen gebracht, wenn wir Testosteron zuführen, dann geht die Anzahl der Samenzellen auf einen sehr niedrigen Wert, beinahe bis zu null hinunter. Hören wir auf, dann kann es wieder in den normalen Bereich hinaufkommen. Warum sage ich kann? Wir sehen viele junge Männer, die Anabolika im Rahmen, und das wird ja heutzutage kennen, dass sie im Fitnesscenter kaufen, wo die Anabolika genommen werden und die dann mit dem Thema Kinderwunsch kommen. Drum, auch das ist eine wichtige Frage bei den Kinderwunschpatienten, um auf den vorigen Vortrag nochmal zu kommen. Haben Sie Anabolika genommen? Wenn ja, welche? Für welche Zeit? Da werden immer gewisse Kuren gemacht. Das hat eine wesentliche Beeinflussung der Spermiogenese nach sich. Kann sich aber, wie diese Zahlen, das sind WHO-Daten, wiederum dann normalisieren, wenn man das Testosteron wieder weglässt und den normalen physiologischen Prozess wieder einsetzen lässt. Etwas, was im Beipackzettel leider Gottes steht bei der Testosterontherapie, ist, dass das erhöhte Risiko einer Schlafapnoe besteht. Warum? Das sind anekdotische Daten aus den 60er Jahren. Es gibt überhaupt keine Studien dazu. Das Risiko ist einfach gering. Nur Sie kriegen das aus dem Beipackzettel, so wie viele der Dinge, die da drin stehen, nie wieder heraus, wenn es einmal drinnen ist. Also Sie brauchen keine Sorge haben, ein erhöhtes Risiko einer Schlafapnoe bei diesen Männern. Gibt es Bedenken zur Testosterontherapie? Nein. Aber klare Indikationsstellungen. Die urologischen Nebenwirkungen sind kalkulierbar und was wir bitte immer machen ist, es gibt klar definierte Therapien und Indikationen, aber keine Lifestyle-Therapie. Lifestyle-Therapie, da bewegen wir uns ja im Doping-Bereich, kann man über viele Dinge diskutieren. Wir haben diesen September hatten wir ein Symposium zum Thema Doping gemacht. Man kann viele Sachen diskutieren, aber es gibt ganz klare Indikationen zur Testosterontherapie. Ist es gut oder schlecht? Es ist notwendig für die sexuelle Entwicklung. Es gibt keine direkte Korrelation mit Prostatakarzinom-Inzidenz. Was wichtig ist, Testosteron wird synthetisiert in dem Hoden, in der Nebenniere und beim Prostatakarzinom, das ist das Intelligente am Prostatakarzinom, das macht sich einfach sein Testosteron selber. Das braucht das Außen nicht mehr. Das wird dann fest blockieren, aber de facto macht die Tumorzelle das selber und sezerniert das Autokrin. Also diese Karzinomzellen sind extrem intelligent. Testosteron ist kein Initiator des Prostatakarzinoms, also sie initiieren es nicht, aber wir können es promoten, also wir können es anheizen, dass es dann weitergeht. Das können wir schon und das gilt es halt zu berücksichtigen. Dann danke ich jetzt noch für nochmal Ihre Aufmerksamkeit.